Es geht um eine Geburt. Wir feiern Geburtstag. Allerdings feiern wir in der Regel ja nur dann mit, wenn uns die Person, die einlädt, auch etwas bedeutet. Wir eine persönliche Beziehung zum Geburtstagskind haben. In der Weihnachtsgeschichte verkündigt der Engel den Hirten auf dem Feld: Euch ist heute der Retter geboren. Euch in der Stadt Davids, Christus der Herr. Und wir haben es gesehen, die Hirten wissen zuerst nicht recht, was die Geburt eines groß angekündigten Retters mit ihnen zu tun haben soll. Wurde das nicht auch vom römischen Kaiser behauptet, er sei Retter und Heiland, weil er den Menschen Frieden und Wohlstand gebracht habe? Nur sie, die einfachen Hirten auf dem Feld, hatten davon bisher nichts gespürt. Der römische Friede hatte mit ihnen persönlich nichts zu tun. Deshalb ist es nur allzu verständlich, dass sie uns heute Abend gegenüber der Weihnachtsbotschaft hier vorne eher skeptisch dargestellt wurden. Davon steht nichts im Bibeltext. Aber vielleicht passt das zu den Fragen, die Sie heute Abend mitgebracht haben zur Christvesper. Sie könnten lauten: Was hat die Geburt eines Religionsstifters der Christen eigentlich mit mir zu tun, außer einem schönen Weihnachtsfest? Oder den Kreis etwas weitergezogen: Was hat sich denn substanziell mit dieser Geburt verändert? Was ändert sich denn dadurch, dass wir diesen Geburtstag jedes Jahr aufs Neue feiern? Obwohl die Kirche und die Christen behaupten, Gott sei damit auf die Erde, ja ein Teil dieser Welt geworden, scheint es doch so, als sei Gott immer noch genauso weit weg wie vorher. Wo steckt Gott, wenn in Syrien weiter Bomben fallen? Wo steckt Gott, wenn Aleppo erst fast vollständig zerstört werden muss, bevor die eingeschlossenen Menschen am Ende nur halbherzig evakuiert werden können? Und jetzt in Zelten auf dem Land womöglich noch schutzloser vor Angriffen sind. Wo steckte Gott, als am Montag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin an der Gedächtniskirche 12 Menschen ihr Leben lassen mussten und weit mehr schwer verletzt wurden? Wo steckt Gott, wenn immer noch unzählige Flüchtlinge ertrinken auf dem Weg über das Mittelmeer? Hoffnungslosigkeit kann einem angesichts von solchen Nachrichten befallen. Hoffnungslosigkeit kann einen auch angesichts von festgefahrenen Positionen befallen. In Europa, im Ukraine-Konflikt, in Afrika, in vielen Staaten, in denen große Teile der Bevölkerung benachteiligt sind, bei denen die Entwicklungshilfe nicht ankommt. Oder die Position zwischen Israelis und Palästinensern, wo es seit Jahrzehnten keinen Durchbruch gibt im Heiligen Land, an das wir vielleicht gerade besonders heute Abend denken. Festgefahrene Positionen, Benachteiligungen gibt es vielleicht auch unter uns, im Kleinen. Menschen, die aufgehört haben, miteinander zu reden, weil sie schon zu wissen meinen, was der andere denkt. Wo steckt da Gott? Welt ging verloren. Christ ist geboren, heißt es dazu in der Bestandsaufnahme, heißt es zu dieser Bestandsaufnahme im Weihnachtslied. Welt ging verloren. Christ ist geboren. Aber wenn Gott vor 2000 Jahren in diesem Kind in Bethlehem ein Teil dieser Welt geworden ist, müsste dann die Welt nicht anders aussehen? Und dies ist das Zeichen, sagt der Engel, an dem ihr erkennt, ihr werdet ein neugeborenes Kind finden. Das liegt in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Dies ist das Zeichen. Ein neugeborenes Kind in Windeln gewickelt in einer Futterkrippe. Das klingt für mich nicht besonders spektakulär, dieses Zeichen. Ja, so sehr wird Gott Teil dieser Welt, dass er sich nicht heraushebt. Dass Gott die Welt nicht von oben herab mit göttlicher Allmacht die Welt umkrempelt, sondern ganz unscheinbar, ganz gewöhnlich betritt Gott die Bühne dieser Welt. Als ein Neugeborenes in Windeln gewickelt. Unspektakulärer geht es kaum. Und dann auch noch abseits der öffentlichen Wahrnehmung in einem Futtertrog. Verglichen mit dem Rummel um Weihnachten heute, könnte man meinen, von PR hatte der liebe Gott damals scheinbar noch nicht so viel Ahnung. Wie soll sich mit diesem schwachen Auftritt etwas ändern? Das ist vielleicht wirklich nicht nur die Frage eines der Hirten hier vorne auf der Bühne, sondern vielleicht auch unsere Frage. Wie soll sich mit diesem schwachen Auftritt in der Welt etwas ändern? Und doch setzt genau hier die Veränderung an. Das ist Gottes Antwort auf unsere Frage, wo steckt Gott? Gott macht sich uns gleich. Wenn du fragst, wo steckt Gott in dem Ganzen, dann möchte ich antworten, Gott ist versteckt, ganz unten, im Unscheinbaren. Er wird selbst ein Benachteiligter in einem einfachen, am Ende sogar scheiternden, untergehenden Menschenleben. Gott ist versteckt, ganz unten. Er begegnet uns mit Staub an den Füßen, Schweiß auf der Stirn, hungrig und durstig, angefeindet, von besten Freunden enttäuscht, zuletzt verlassen und einem schrecklichen Tod ausgeliefert. Und dann denke ich, wenn Gott in diesem Jesus von Nazareth solche extremen Situationen aushält, dann kann ich daran glauben, dass er versteckt inmitten der Krisen dieser Welt mit uns ist. Versteckt jemand, der auf der Flucht ist. Versteckt jemand, der um Lösungen ringt und von den Ergebnissen enttäuscht wird. Ja, Gott ist auch versteckt in dem Kranken, dessen Leben durch die Krankheit bedroht ist. Und Gott ist auch versteckt in denen, die in wiederholten Gebeten um Heilung ringen und ertragen müssen, dass der Zustand sich nicht bessert, sondern verschlechtert. Gott steckt mit drin in unserer Situation, anstatt uns von außen gut gemeinte Ratschläge zu erteilen. Gott steckt mit drin in unserer Situation und das ändert alles. Euch ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Ich könnte auch sagen, dir ist heute der Retter geboren in der Stadt Davids, Christus, der Herr. Dir und deinen Krisenherden in deinem Leben, in denen du dir göttlichen Beistand ersehnst. Kann das denn sein? Möchtest du vielleicht fragen, wenn die Welt verloren geht, dass die Rettung aus den Katastrophen darin besteht, dass Gott einfach da ist, irgendwie mittendrin steckt? Nein, es kommt tatsächlich darauf an, dass dieses mittendrin eine Adresse, einen Namen hat. In der Stadt Davids, sagt der Engel, findet ihr Christus, den gesalbten König, also den eigentlichen Herrn über das ganze Geschehen. Und dorthin machen sich die Hirten auf den Weg. Die Veränderung der Welt beginnt beim Einzelnen, und zwar bei dem, der sich wie die Hirten auf Christus einlässt. Es kommt also auch darauf an, dass ich das für mich gelten lasse, dass Christus für mich geboren ist. Es reicht nicht, passiv abzuwarten, ob Gott die Lage richtet. Stattdessen trete ich heraus aus meiner vielleicht aussichtslosen oder hilflosen Position und trete an die Seite des kleinen Kindes in Bethlehem, das kein Machtwort spricht und keinen Befreiungsschlag ausführt. Was das bewirkt, wenn wir unser Reden und Handeln an diesem Kind ausrichten, an der Art und Weise, wie Gott seine Herrschaft in diesem Kind ausübt, das lässt sich an dem Wort des Berliner Bischofs zu dem Anschlag am Montag in Berlin ablesen. Die Kraft der Versöhnung ist stärker als der Hass, sagt Markus Dröge. Die Kraft der Versöhnung ist stärker als der Hass. Auf den ersten Blick eben keine umwälzende Maßnahme, die Schutz verspricht, sondern eher machtlose Worte. Aber eben Worte, die darauf vertrauen, dass die Veränderung beim Denken anfängt, in uns. Denn Kriege und auch Gewalt sind immer nur das letzte unkontrollierte Ausbrechen von Verurteilungen. Von Urteilen, die wir in unserem Kopf über andere Menschen haben. Solange wir denken, muslimische Flüchtlinge sind potenzielle Extremisten und Attentäter, wird die Angst unser Handeln bestimmen. Aber das Wort der Versöhnung von diesem Bischof hat Menschen ermutigt, sich einzumischen, wenn als Reaktion auf diesen Anschlag Migranten Opfer von Übergriffen wurden. Auch das wird zum Glück in der Presse berichtet. Und davon gibt es viele Beispiele in dieser Welt, wie Menschen im Vertrauen auf Jesus, der klein auf die Welt gekommen ist, und mit einer kleinen Zahl an Leuten, 12, angefangen hat, seine Herrschaft der Versöhnung aufzurichten. Mit diesem Vertrauen auf diesen Jesus trauen Menschen unscheinbaren und kleinen Aktionen etwas zu. Workshops zu gewaltfreier Konfliktbearbeitung in Dörfern Simbabwes. Was sind schon Workshops, wenn die Parteien, die daran teilnehmen, so verfeindet sind, dass sie anfangs befürchten, in den Essenspausen vom Gegner vergiftet zu werden? Oder Gespräche an runden Tischen, während in den 90er Jahren in Südafrika in den Provinzen noch erbittert gekämpft wurde. Nur Reden und harmlose Übungen erscheinen so klein und unbedeutend, wenn gleichzeitig an vielen Fronten die Waffen sprechen. Und dennoch ist es gelungen, mit solchen Gesprächen und Übungen langfristig Menschen zu gemeinsamer Verantwortung zu führen. Die Veränderung der Welt fängt im Kleinen an. Sie beginnt damit, dass sich meine Haltung ändert. Solange wir schon zu meinen wissen, wie unser Partner reagiert, wenn wir einen Vorschlag machen. Solange wir uns schon ausmalen können, wie unsere Kinder reagieren, wenn wir sie zu etwas auffordern, wird unsere Erwartung das Ergebnis mitbestimmen, vielleicht sogar produzieren. Wenn ich aber darauf vertraue, dass Gott in dem kleinen Anfang steckt, den ich wage, brauche ich nicht zu resignieren. Ich glaube, Gott steckt in den kleinen Zeichen und Gesten, die uns mitten in der Hoffnungslosigkeit Mut machen, die Kraft zum Durchhalten schenken, den Willen zur Versöhnung geben. Und deshalb vertraue dem freundlichen Lächeln, das versucht, die Atmosphäre wieder zu normalisieren. Vertraue der kleinen Veränderung. Bemerke zaghafte Erklärungsversuche, wo vorher nur eisernes Schweigen herrschte. Nimm wahr, dass dein Gegenüber ruhig und gesammelt bleibt, wo sich früher noch alles hochgeschaukelt hätte, im Ton und auch in der Lautstärke. Wage es, mit dem neugeborenen Kind in eine Position des Schwachen zu treten und dem anderen durch diese Geste die Chance zu geben, einzulenken, weil er sich plötzlich nicht mehr schützen muss. Schenke so anderen Menschen einen wohltuenden Blick. Würdige ihre Leistungen mit einem wertschätzenden Satz, auch wenn du vielleicht mit manchen Punkten unzufrieden bist. Nimm dir Zeit für Begegnung bei einem spontanen Besuch. Ich glaube, dass durch solche kleinen, unscheinbaren Zeichen Weihnachten kein Ereignis der Vergangenheit bleiben muss, sondern dass Gott dadurch heute genauso konkret und direkt ein Teil unseres Lebens und unserer Welt wird. Aber ebenso wie damals. Klein und unscheinbar. Ich habe solche Gesten erfahren, die mir wieder neuen Mut gaben in einer scheinbar zerfahrenen und aussichtslosen Situation. Karten mit einem persönlichen Dank, ein paar selbstgebackene Kekse als Aufmunterung und nicht nur einmal ein offenes Ohr, das zuhört, auch wenn sich das Thema wiederholt. Oder eine Tasse Tee bei einem unangekündigten Besuch. Kleine, unscheinbare Zeichen, über die ich auch hätte hinweggehen können. Aber sie haben für mich die Frage beantwortet, wo steckt Gott in dem Ganzen? Ja, die Hirten mussten warten, bis dieser Retter groß und erwachsen wurde, bevor sie etwas von der Veränderung ganz konkret sehen konnten. Aber ihr Leben war schon verändert. Denn sie hatten sich auf die Botschaft der Engel eingelassen, hatten sich in Bewegung gesetzt und kamen verändert zurück. Froh und hoffnungsvoll gehen sie ihrer alten und neuen Aufgabe wieder nach. Sehen ihre Verantwortung in dem kleinen, vielfach unbeachteten, damals unehrenhaften Beruf, Schafe zu hüten. Wenn Weihnachten dich so in Bewegung setzt, wenn du dich dadurch auf den Weg zu Jesus, dem Kind in der Krippe machst, dann wächst aus diesem kleinen Anfang eine Hoffnung, die auch deinen Alltag verändert. Deinen Beruf, deine Einstellung zu deinem Beruf, zu deiner Mitarbeit in der Gemeinde, deine Rolle in der Familie. Wenn du Jesus gefunden hast und er nun in deinem Leben steckt, dann kannst du wagen, scheinbar aussichtslose Schritte zu gehen, dich zu riskieren, jemandem eine zweite, eine dritte oder sogar vierte Chance zu geben, mit Jesus mal etwas ganz anderes zu versuchen. Also mal etwas auszuprobieren, wovon du noch nicht weißt, wie wird der andere wohl darauf reagieren. Und sei der Versuch noch so klein, wie vielleicht der eines israelischen und palästinensischen Kochs, die gemeinsam ein Kochbuch herausbringen im Heiligen Land, oder wie der Versuch durch ein gemeinsames Orchester von Israelis und Palästinensern in diesem Heiligen Land Frieden zu stiften. Wie diese Versuche möglicherweise klein und bedeutungslos wirken, aber vielleicht in den beteiligten Familien und den Besuchern der Konzerte oder den Benutzern dieses Kochbuchs ganz Großes bewirkt. Auch wenn wir auf die Auswirkungen noch warten müssen. Das Warten gehört also nicht nur vor Weihnachten zum Fest, sondern auch von Weihnachten her. Wir warten, aber nun durch Jesus, weil Jesus mitten in unserem Leben steckt, voller Hoffnung, mit neuem Mut und mit Kraft zur Ausdauer. Amen.